Am liebsten würde ich sagen, wir senden hier aus der alten Karawanserei, aus den Gassen des alten Basars von Ulania, eine Fantasiestadt, die Sie selbst geschaffen haben in einem Ihrer Werke. So ist es nicht bei diesem Live-Mitschnitt von SWR 2 Zeitgenossen, aber immerhin, wir sind im alten Kaufhaus von Landau und es geht um Rafik Shami, den Schriftsteller aus Syrien, der seit über 40 Jahren in Deutschland lebt und schreibt und der an der Universität von Landau in diesem Semester die Poetik-Dozentur übernehmen wird. Jeden Morgen, wenn er aufwacht, heißt es in einem Porträt über Sie, Herr Shami, jeden Morgen, wenn er aufwacht, denkt er an Damaskus. Ist das immer noch so?
Ja, das ist so. Das habe ich auch in einem Roman, Die dunkle Seite der Liebe, auf der letzten Seite auch so geschrieben, dass ich nie gedacht habe, dass man, wenn man eine Stadt liebt, dass man ein Leben lang an sie denkt, und zwar beim Aufstehen. Ich liebe diese Stadt. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Stadt. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich an nichts anderes, nicht mal an meine Familie, sondern was machen die Damaszener zu dieser Stunde?
Was machen sie da?
Ja, vielleicht Kaffee trinken auf der Terrasse oder sowas.
Und wie riecht es dann?
Sehr nach Kardamom, sehr, sehr schön. Ich meine, jetzt fängt die Idylle an.
Sie sind sehr empfänglich für die Idylle von Damaskus. Und wer einmal da war, kann das gut verstehen. Es gibt das Bild von Damaskus, das Sie in sich tragen, das Sie auch in Ihren Büchern immer wieder beschwören. Die Altstadt, die Händler, die Kaffeehäuser, die Barbiere. Und es gibt dieses aktuelle Bild von Damaskus, das wir immer wieder jetzt zu sehen bekommen. Seit 4 Jahren die Trümmer, die Toten, die Ruinen, die Flucht. Wie lässt sich dieser Widerspruch zwischen dem Damaskus, an das Sie denken, wenn Sie aufwachen, und dem Damaskus, das wir abends in der Tagesschau sehen, wie lässt sich der für Sie ertragen?
Also die Idylle bildet sich durch den Entzug. Wenn man ihnen was wegnimmt, bekommt das eine besondere Schönheit. So entsteht die Idylle bei vielen, vielen Exilanten oder Immigranten. Und sie werden immer enttäuscht sein, wenn die das Real nochmal sehen. Viele erzählen von ihrer Enttäuschung, wenn sie nach Bagdad zurückkommen oder nach Kairo oder nach Istanbul zurückkommen und sind dann sehr, sehr enttäuscht, dass es sehr laut und sehr hektisch und so weiter. Jetzt, das Bild von Damaskus wandelt sich auch bei mir, weil ich ja in täglichem Kontakt stehe und das korrigieren muss in meinem Kopf. Das mischt sich jetzt zu einer Art Sorge, wenn Sie so wollen, Sorge um diese schöne filigrane Stadt. Wissen Sie, Aleppo und andere Städte sind deshalb schnell zerstört, weil sie filigrane Strukturen haben. Die haben Strukturen aus Lehm und Holz und buntem Glas. Die halten keine Raketen aus. Und ich kenne meine Stadt Damaskus sehr gut und weiß, dass diese wunderschönen Gassen mit einem Schlag sind sie weg. Nur noch Trümmer. Das heißt, das Bild am frühen Morgen bleibt da mit einer gewissen Angst, zumal ich jeden zweiten Tag fast mit meinen Geschwistern telefoniere. Diese Gassen sind noch nicht zerstört, aber das ist noch keine Garantie, dass es nicht passiert. Diese Sorge begleitet das Bild am frühen Morgen. Es ist nicht mehr nur idyllisch, sondern auch Angst dazu.
Im Grunde beschreiben Ihre Bücher eine Stadt, einen Ort, den es so nicht mehr gibt.
Den es so aber noch geben kann, wenn wir in der Seele geheilt werden. Ich sage immer, die Trümmer können wieder weggeschafft werden. Das macht mir weniger Sorgen. Die Zerstörung innen in unserem Herzen, das macht mir die große Sorge. Dieser Mord und Totschlag, diese Blutrache, die viel zerstört, das macht mir mehr Sorge eigentlich. Nur ein Schriftsteller, der nicht prophetisch nach vorne schaut, soll er einen anderen Beruf ausüben.
Kommt da nicht trotzdem so etwas wie Hilflosigkeit auf, wenn man aus der Ferne, aus dem Exil, aus 3000 Kilometer Distanz mit ansehen muss, wie die Welt der Kindheit zusammengebombt, zusammengeschossen wird, wie sie in Trümmern liegt?
Natürlich, nicht nur Hilflosigkeit, es kommt Wut auf, es kommt diese Lähmung, man kann ihnen nicht helfen. Unser Sommerhaus wurde mit einer Rakete getroffen von den Nusra. Und dann haben die
radikal-islamistische
und mit einem Gegenangriff haben die Regierungstruppen nochmal ein anderes Zimmer getroffen. Unser Sommerhaus ist leider Gottes sehr schön am Dorfplatz gewesen. Die Bibliothek meines Vaters ist verbrannt und das kann man nie wieder ersetzen. Das sind Handschriften da drin, die mein Vater sorgfältig gesammelt hat aus dem 18. Jahrhundert. Er ist Bäcker, aber er war ein Ausnahmemensch, als Lesemensch und hat das vom Antiquariat immer gesammelt. Ich habe mich gewundert, dass er sowas kauft, was so langweilig ist. Das ist alles verbrannt jetzt. So, dieses Haus können wir aufbauen, aber den Hass hoffe ich, dass wir das abbauen, der in den Herzen meiner Geschwister jetzt verankert ist. Meine Geschwister können das Wort Nusra nicht mehr hören, können das Wort Dschihadisten nicht mehr hören, können das Wort auch Islamisten nicht mehr hören. Und das kann die Reihe noch weitergehen. Und diese Trennende, das macht mir mehr Sorge.
Das Sommerhaus, das Sie jetzt beschrieben haben, liegt in Ma'alula.
Ma'alula,
Ma'alula, das muss man wissen, ist eine kleine Stadt voller Klöster, voller Kirchen. Wer einmal da war, wird es nicht mehr vergessen können vor dem Krieg. Es ist einer der Urorte des Christentums. Sie sind ja syrischer Christ, katholischer Christ. Wenn man in eines der zentralen Klöster von Ma'alula geht, sprechen die Mönche das Aramäisch, das Jesus gesprochen hat. Sie hören dort das Vaterunser in Aramäisch, in der Ursprache Jesu. Das ist der Ort Ihrer Kindheit, das ist das Sommerhaus, von dem Sie gesprochen haben.
Ja, wenig Kindheit, ich bin ja Damaszener, aber mein Vater hat, das hat eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt. Mein Vater hatte in Konkurrenz zu seinem Vater das schönste Haus am Dorfplatz errichtet, weil er ja verstoßen war, mein Vater, wegen meiner Mutter, aber das ist eine andere Geschichte jetzt. Das war unser Sommerhaus. Das heißt, die Ferien in Arabien sind wie in Italien, 3 Monate am Stück. Dafür haben wir keine Ferien dann mitten im Jahr. Also wir sind am Stück dann 3 Monate aus der Hitze in Damaskus geflüchtet. Und das ist 1700 Meter, das ist der höchste Punkt in Syrien. Syrien ist ein flaches Land. Und es ist kein Zufall, dass alle Minderheiten in den Bergen leben. Die Aluiten in den Bergen, die Drusen in den Bergen und die Armeer in den Bergen. Deshalb lache ich manchmal sehr vergnügt, wenn jemand mich fragt, wann wurdest du missioniert? Ich sage, wir haben euch das doch exportiert. Ja? Die Aramäer sind die ersten Christen, die im Jahre 40, 50 aus Palästina geflüchtet nach der ersten Verfolgung. Die richteten sich in die Berge und da ließen sie sich nieder. Und wenn sie waren da, da sind diese Höhlen oben auf dem Berg. Da haben sie gelebt erstmal. Und als sie gesehen haben, die Gegend ist fruchtbar, sind sie dann auf Dauer da geblieben. Und die sprachen Aramäisch, durch diese Isolierung konnten sie diese Sprache retten. Sie ist durchmischt mit Arabisch durch die Umgebung, aber sie ist Aramäisch. Also.
Glauben Sie, das hat noch eine Zukunft? Sie haben Ihre Kindheit, Ihre Jugend, Ihr frühes Erwachsenenalter genau an den Schnittstellen, die Sie eben beschrieben haben, verbracht. Genau dort toben jetzt die Kämpfe. Ma'alula war 3-mal Schauplatz von schwersten Kämpfen gewesen. 70% sind zerstört. Viele Christen aus Syrien sind auf der Flucht, auch hierher nach Deutschland. Hat das noch eine Zukunft?
Lachen Sie mich nicht aus, ich sage ja. Wir treffen uns hoffentlich in ein paar Jahren hier in Landau und werden Sie sehen, warum ich ja gesagt habe. Ich glaube, das ist jetzt ein tiefer Punkt, aber diese Hoffnung, von der Bloch gesprochen hat, kann man nicht aufgeben. Der Mensch ist so geschaffen, von Gott so geschaffen, dass er immer Hoffnung trägt in seinem Herzen. Es sah auch schlimm aus in anderen Ländern, wo man gesagt hat, so soll das noch weitergehen in diese Trümmern. Und es ging weiter. Und diese Hoffnung habe ich.
Sie haben in einem Buch, da erzählen Sie von einem muslimischen Wohltäter, der Kindern hilft, Herr Schami, den wunderschönen Satz geschrieben. Er war der Tropfen auf den heißen Stein, der ihn aushöhlt. Was höhlt aus am Ende in Syrien, wenn Sie sich an dieses Prinzip Hoffnung klammern? Und das spürt man ja, dass Sie das tun.
Es höhlt ein Stein, eine Erstarrung jetzt, wo zum ersten Mal höre ich meine Freunde, die nie davon gesprochen haben, fragen sie an, der ist Muslim aber, ich bin Christ. Heute, das ist der Stein, trennt uns langsam etwas, was mittelalterlich ist.
Es ist ein fürchterlicher, blutiger Brocken in Syrien derzeit, auch im Irak. Und wir haben jetzt gerade in diesen Tagen erlebt, dass sich dieser Terror eben nicht mehr nur in Syrien und im Irak austobt, sondern in Paris. Haben Sie auch selbst das Gefühl, dass Sie das jetzt alles einholt in Ihrem Exil?
Ich möchte sagen, seitdem ich in Deutschland lebe, lebe ich ohne Angst. Ich war ja im Untergrund in Syrien mit 16 und da habe ich keine Nacht verbracht ohne Angst. Ohne Angst, am nächsten Morgen nicht mehr im Bett zu sein. Ohne Angst, bei uns kommt der Geheimdienst im Morgengrauen. Ohne Angst, von jemandem erschossen zu werden auf der Straße, wenn ich Flugblätter verteilt habe. In Deutschland habe ich das verloren. Das ist ein wunderbares Land mit Demokratie, dass ich sogar als Ausländer einmal einen Prozess gegen den Staat gewonnen habe. Das werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Da wurde ich nicht anschließend verhaftet. Wieso hast du gewonnen gegen unser Staat? Bei uns fragt mich der Zensor, als ich die erste Geschichte ihm vorgelegt habe, man muss das machen, seitdem Assad an der Macht ist. Wen meinst du mit dem Esel? Ich habe gesagt, ein Esel. Er sagte, nein, das hört sich nach unserem Präsidenten. Ich weiß nicht, warum unsere Präsidenten dauernd sich so angesprochen fühlen. So, das heißt, ich hoffe sehr wirklich, dass diese Terror nicht nach Europa weiter rückt. Ich habe keine andere Angst als Ihre, als viele, weil ich wirklich mich wohlfühle hier und geschützt fühle. Nur, dieser verbrecherische Anschlag zeigt uns, wie wenig diese perfekt geglaubte Sicherheit uns hilft.
Herr Schami, dass Schreiben, Zeichnen lebensgefährlich sein kann, diese Erfahrung haben wir erst jetzt gemacht, hier in Europa. Sie haben die viel früher gemacht, mit 16 Jahren, Sie haben es gerade angesprochen, haben Sie eine Wandzeitung in Damaskus veröffentlicht, an die Wand geklebt. Was stand da drauf?
Das war eine Zeitschrift. Wir hatten aber kein Geld. Wir hatten aber alle sehr schöne Schrift. Ich habe ja Kalligrafie gelernt. Für meinen Vater war die Erziehung erst abgeschlossen, wenn jemand kalligrafiert. Und diese Schrift, diese Schönheit der Schrift, hat er gesagt, die reinigt die Seele. Das hat ein Bäcker in Damaskus in den 50er Jahren gesagt. Das muss man sich vorstellen. Und wir haben gesagt, wir machen eine Zeitung in einem Rahmen aus Holz mit einer Glasscheibe vorne, damit das nicht schmutzig wird. Und die Nachbarn spendeten sie eine Neonlampe. Die machten sie von innen, vom Haus, innen aus und an, damit die später kommenden lesen können. Wir haben das aufgeteilt, oben für Erwachsene und unten für Kinder. Weil die Kinder vorne standen und lasen, manchmal lasen die Kinder für die Analphabeten Erwachsene, weil sie ja in der Schule sind und die können gut lesen. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Ich habe die Kolumne geschrieben und ich habe die Redaktion geleitet. Es gab wunderbare Dichter, gute Witze, Satiriker. Und das hat der Regierung nicht gefallen.
Es ging 3 Jahre, glaube ich, gut.
3 Jahre. Und die Leute wollten immer schnell einen Wechsel. Die haben uns gestresst. Am Anfang haben sie gesagt, jeden Monat einmal, dann heißt es, nein, das ist uns zu lang hier. Jede zweite Woche. Und dann hieß es später jede Woche. Und wir hatten wirklich Helfer, die da nur abschreiben, mit der Hand. Wir hatten keine Schreibmaschinen. Und dann wurde ich eingeladen mit 2 von der Redaktion zu einem Gespräch. Und das hat mich entsetzt. Nicht, dass Sie denken, der Zensor sitzt so als militant, militärisch, groß und brutal. Das war ein sehr höflicher, junger Mann, der hat in London studiert. Deshalb kann ich nichts anderes mehr verachten, als wenn jemand sagt, ja, aber Bashar al-Assad hat doch Augenarzt in London studiert. Ich sage dann, Goebbels hat auch promoviert über Literatur. Das ist doch kein Argument, wenn ein Verbrecher irgendwas vorstudiert hat. Der Mann hat Literatur in London studiert und er sagt uns, das geht nicht, ihr müsst das beantragen zur Genehmigung. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schreiben Sie uns bitte den Antrag, wir können das nicht formulieren. Dann hat er uns einen Antrag formuliert, wir haben das eingereicht und haben wir ein Verbot bekommen. In dem Augenblick werden Sie strafbar, wenn Sie eine Zeitschrift machen. Das war der Trick, wo wir reingefallen sind. Und die wurde verboten.
Wurde die Zeitung dann für Sie lebensgefährlich?
Nein, lebensgefährlich nicht, unangenehm. Nein. Aber das war ein Grund, weshalb ich Syrien verlassen habe. Es gibt etwas, was mit Recht inneres Exil heißt, da wo Sie nicht mehr sprechen können, nicht mehr schreiben können, Sie sind noch nicht verfolgt, aber wo Sie zum Beispiel mit Fanatismus oder Sexualmoral nicht einverstanden sind, in der Gegend, wo man lebt. Ja? Und da ist niemand hinter Ihnen her, aber Sie fühlen sich nicht mehr wohl. Das nennt man heute das innere Exil. Da braucht nur ein Schubser, eine gescheiterte Liebe zum Beispiel. Und dann flüchtet man aus dem Land. Und bei mir war gescheiterte Liebe und Militärdienst, drohender Militärdienst. Und 2 Jahre habe ich gesagt, ohne mich. Und bin in den Libanon geflüchtet, habe ich mich dort 3 Monate versteckt. Und von da habe ich etwa 10 Universitäten angeschrieben, von Frankreich, Großbritannien, Kanada, Amerika. Und die schnellste war Heidelberg. Das war mein Glück. Weil Deutschland ist eines der besten Bücherländer der Welt. Das wissen am wenigsten die Deutschen. Deutschland ist ein Land des Buches. Wer wie ich nach Italien, nach Frankreich, auch in Sachen Buch, nach Finnland, ich will nicht von Russland reden, geschweige Arabien, gegangen ist, der weiß, in welchem Paradies sie wohnen. In 24 Stunden kriegen sie ein Buch. Ein Autor kriegt ein Honorar. Die Franzosen machten solchen Augen. Was, ein Honorar für den Auftritt? Habe ich gesagt, selbstverständlich. Ziemlich dick. Wenn man Publikum hat, muss man das verlangen. Wieso denn nicht? Ich sagte, wir sind froh, wenn man uns überhaupt anspricht. In diesem Land bin ich gelandet, Gott sei Dank.
»1971 sind Sie da gelandet. Wie war der Tag, als Sie ankamen?«
»Kalt. Er war der 19. März. Also im März werde ich mein Jubiläum 44 Jahre Deutschland feiern. Der Zollbeamte war sehr freundlich in Frankfurt, hat sich gewundert, dass ein Drittel meines Koffers voller Skripten war. Ich habe alle Skripten mitgebracht. Meine Romane, meine Kurzerzählungen, meine Märchen, meine Essays habe ich mitgebracht.« Ich wusste, das dauert lang. Ich dachte, 4, 5 Jahre, ich habe mich um ein Null geirrt. Und er sagte, was ist das? Da habe ich gesagt, Geschichten. Sie bringen Geschichten mit? Die anderen bringen Gewürze, bringen irgendwas. Habe ich gesagt, ja, das sind meine Gewürze, das ist mein Kapital, habe ich ihm gesagt. Mit meinem Englischen versuchte ich ihm zu überzeugen, das ist ein Kapital, habe ich ihm gesagt. Er sagte, das sieht aber nicht danach aus. Er hat sich geirrt. Ich war überrascht. Man hat mich gewarnt, dass Deutschland kalt ist, aber es hat sich erwiesen, alle Kleider, die ich mitgebracht habe, taugen nichts. Sommerkleider waren, Sie wissen schon, also bei uns März ist ja fast sommerlich. Also.
Wie haben Sie sich da gefühlt, als Flüchtling?
Nein, ich hatte eine Zulassung und ich bin als Doktorand gekommen. Ich war nicht im Gefühl, dass ich ein Flüchtling bin, aber ich war geflüchtet. Das ist sehr fein. Der Unterschied. Ich habe eine reguläre Aufenthaltserlaubnis für eine bestimmte Promotion vorhaben. Ich hatte kein Geld, das spielt keine Rolle, aber ich war geflüchtet, aber das war meine intime Angelegenheit. Für die deutschen Behörden war ich ganz normaler Student.
Und nun haben wir diese ungeheure Zahl von syrischen Flüchtlingen, allein außerhalb Syriens, fast 3 Millionen Menschen innerhalb Syriens, fast die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht.
Das ist wahr.
Hier in Deutschland geschätzt etwa 60.000 syrische Flüchtlinge. Wie nah fühlen Sie sich denen?
Sehr eigentlich, sehr. Und ich hoffe sehr, dass sie eines Tages auch ihre Zukunft machen, egal in welchem Land, aber auch viele von ihnen zurückkehren. Ich höre jeden zweiten Interview, das wissen Sie besser als ich, von Leuten, die in der Türkei oder in Jordanien oder im Libanon, Satz, der sich dauernd wiederholt, ich will zurück. Ich will zurück, bitte lass mich zurückkehren. Das Sitzen auf einem Koffer, das ist ein Bild, eine Metapher. Die sitzen auf dem Koffer und die warten sehnsüchtig, dass es irgendwann mal die Rückfahrt anfängt.
Und jede Nacht werden hier von Deutschland aus tausende Telefonate nach Syrien geführt.
Ja.
Sie auch, Sie telefonieren auch regelmäßig
nicht
nach
jeden
Syrien.
Tag, seit aber jeden 40, zweiten Tag.
Seit
jeden
über 40 Tag. Jahren. Was sind das für Fragen, die man darstellt als jemand, der im Exil ist? Und da sind ja mittlerweile eben Zehntausende Syrer in Deutschland.
Also ich spreche von mir und von ein paar Freunden, die ich gefragt habe, was redet ihr denn, damit ich keinen Fehler mache. Also ich rede mit meinen Geschwistern über alles, nur nicht über Politik. Das dürfen sie nicht. Oder über Wirtschaft, das dürfen sie nicht. Da wird die Leitung gekappt. Und da merken sie, das wird kontrolliert. Ich frage, wie geht's euch, was macht ihr? Dann erzählen sie mir, was sie kochen und was sie machen. Und dann fangen sie an zu lachen. Und ich erstarre hier am Telefon. Also ich erwarte tränenreiches Gespräch und sie lachen. Und dann langsam habe ich begriffen, das ist ihre einzige Methode, ihre Menschlichkeit noch zu verteidigen. Ihr Widerstand noch, dass wir Menschen, die noch lachen, noch Tee trinken, noch Freunde besuchen. Aber Angst haben sie. Angst haben sie alle.
Ich glaube, Ihre Geschwister leben in Damaskus etwa 2 Kilometer von der nächsten Frontlinie entfernt. Ja. Sie hören am Telefon manchmal die Granateinschläge.
Ja, ja.
Wie geht man damit um, sowohl wenn man vor Ort ist, als auch wenn man mit dem Bruder spricht, der im sicheren pfälzischen Marrenheim, da leben Sie ja seit vielen, vielen Jahren, nun sitzt?
Also Sie müssen wissen, ich habe eine sehr innige Beziehung zu meinen Geschwistern. Also Meine Schwester Marie sagt, ich bin ihre Rettung, das ist übertrieben, aber ich finanziere jetzt 4 Familien, damit sie diese Krise überleben. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn sie mir sagen, wir haben zwar auf dem Schwarzmarkt, aber wir haben jetzt 400 Liter Heizöl. Der Winter ist abgesichert. Und die Marie ist die mutigste unter ihnen, sagt, stell dir mal vor, wärst du nicht geflüchtet. Sie sagt das wirklich, sehr witzig. Gott sei Dank bist du abgehauen, sagt sie mir vor kurzem. Gott sei Dank bist du abgehauen. Erstmal wissen wir, dass du in Sicherheit bist und zweitens, du hilfst uns. Also in dieser Hinsicht sind sie viel nüchterner als wir beide, weil sie ja diese Härtung brauchen, um in dieser Misere zu überleben.
Herr Schami, sagen Sie ihnen, kommt her, kommt auch nach Deutschland?
Ich habe Ihnen das gesagt, ich habe Ihnen sogar was Näheres angeboten. Wir haben einen reichen Onkel im Libanon und er hat Ihnen eine Wohnung angeboten. Die wollen aber nicht, aus einfachem Grund. Meine Geschwister sagen, sobald man sein Haus, so ein schönes, großes Haus wie unser, verließ, gibt es Spezialtruppen, die laufen herum und beschlagnahmen das Haus, was leer steht. Sobald sie das beschlagnahmen, verkaufen sie die ganze Möbel, die ganze auch Küchengeräte verkaufen sie und richten das neu ein und vermieten das mit richtigen Verträgen. Die Mieter, also die reinziehen, sind arme Teufel eigentlich, die können nichts dafür. Die kamen und der Makler hat ihnen gesagt, da ist ein Haus, der kostet so und so viel im Jahr. Und die sind geflüchtet von einer anderen Stadt, Daraa oder Homs oder Aleppo und sind etwas wohlhabend, die wollen nicht im Lager leben, sondern die haben hier ein Haus. Und plötzlich wohnen sie und da kommt der Besitzer und die sagen, nee, das ist nicht ihr. Wir haben das schon gemietet und da ist der Vertrag, bitte nehmen Sie das zum Rechtsanwalt. Und Marie und die anderen Geschwister sagen, nee. Wir gehören zu Damaskus, wir sind jetzt 5 Millionen in dieser Stadt. Sie wissen das, 5 Millionen. Und ich bin eine von diesen 5 Millionen. Ich will nicht flüchten.
Ihre Geschwister halten die Stellung, die vielen anderen, die gehen und hierher kommen auch nach Deutschland, sind sie ja sehr oft gut ausgebildete Syrer. Der Bildungsstand ist relativ hoch. Etliche, die hierher kommen, sind ausgebildete Techniker, Ärzte, Ingenieure, Architekten. Sie selbst waren ja auch Akademiker, als Sie hierher nach Deutschland kamen, haben dann zunächst mal als Chemiker in einem Weltkonzern sogar gearbeitet. Und dann kam 1900...
Bitte keinen Namen nennen.
Ich nenne ihn nicht.
Das ist Werbung dann. Sorgen.
Tun wir nicht. 1982 kam der große Bruch. Sie haben damit aufgehört. Sie haben im Grunde eine sichere Existenz aufgegeben, hingeworfen und sich für das unsichere Leben eines freien Schriftstellers entschieden. Warum? Wieso sind Sie dieses Risiko eingegangen? Sie hatten doch schon zuvor so viele Risiken.
Bei mir war die Entscheidung so, ich bin gescheitert, meine Bücher auf Arabisch zu veröffentlichen. Das hätte ich dann weitermachen können mit der Chemie. Aber jetzt, ich habe gesehen, ich muss das auf Deutsch schreiben. Das heißt, ich muss Deutsch neu, gründlich lernen. Damals konnte ich schon Deutsch. Ich habe ja mein Diplom schon gemacht. Den Alltag konnte ich bewältigen. Ich wollte nicht ein besseres Deutsch. Ich wollte nicht falsch und richtiges Deutsch. Ich wollte das beste Deutsch lernen. Literatur ist nun mal das Beste, was eine Sprache gibt. Deshalb kniete ich mich ein bei Thomas Mann, Karl Kraus auch. Haben Sie nicht erwähnt, aber Karl Kraus ist schon ein guter Lehrer. Oskar Panizza, Tucholsky und Heine. Habe ich abgeschrieben, um zu sehen, wie der Satz aufgebaut wird. Was wirkt dieser Satz? Wieso wirkt er auf mich besser als mit Adjektiv? Wir Araber neigen zu Adjektiven. Ich lese wie besessen, aber kleine Fehler bleiben. Joseph Conrad hat das, Beckett hat das, Adalbert von Chamisso hat das und ich habe sie. Also wenn ich beim Frühstück schon etwas verschlafen war, sagte ich, der Oberhaupt der Familie, bei mir ist der Oberhaupt mit Schnurrbart. Also für mich war der ein Mann, für meinen kleinen Sohn, für 5 Jahre, hat er das überhaupt gesagt. Weil für ihn das Haupt, hat er ja muttersprachlich nicht akzeptieren können. Das überhaupt, hat er wiederholt. Und ich sagte, und der Oberhaupt der Familie war unerträglich, das überhaupt. Bei einer Kinderlesung habe ich gesagt, und die Mond, bei uns ist das Feminin, Feminin. Und ein Kind saß vorne und sagte, der Mond. Diese Fehler werden Sie immer machen, egal was Sie versuchen. Aber die Geschichten, so wie ich erzähle, kann kein anderer erzählen. Nur, diese Entscheidung, Freiberufler zu werden, kam daher, dass Chemie eigentlich eine riesen Wassermelone ist. Die Beschäftigung mit Chemie ist nicht so einfach. Wer von Ihnen mit Chemie zu tun hat, der weiß, dass ich nicht übertreibe. Und nun kam eine zweite große Wassermelone, heißt Literatur. Und beide auf einer Hand konnte ich nicht mehr. Ich musste kündigen. Viele haben mich belächelt. Meine Familie war entsetzt. Aber ich war so glücklich wie noch nie. Und ich sage Ihnen, auch geschäftlich habe ich noch nie eine bessere Entscheidung getroffen.
Wie passt das zusammen, eine europäische Leserschaft, ein orientalischer Erzählstil?
Das ist nicht ganz präzise, was Sie beschreiben. Wenn Sie erlauben, korrigiere ich das kurz.
Gerne.
Es ist Rafik Shami-Geschichten. Es sind keine orientalische. Es sind Rafik Shami-Geschichten, die in diesem Konglomerat, was mich ausmacht, in diesem Mosaikbild, was mein Leben darstellt. Wie Sie sagten, ich bin ja christlich, schon sehr nah an Europa, schon in der Kindheit. Ich war bei den Jesuiten 3 Jahre, habe ich nur Französisch gesprochen, also war auch da ganz anders aufgewachsen. Jeder Autor hat seinen Hintergrund. Mein Hintergrund ist nicht rein orientalisch oder rein okzidentalisch, ist es dieser Konglomerat, was mich ausmacht. Das ist das eine. Das andere, es ist schon ein Dialog und eine spannende Geschichte, zu sagen, wie bringe ich das Bild in die deutsche Sprache, und dann kommt die Lektorin und sagt, das ist Kitsch. Da könnte ich sie gegen die Wand hauen, aber sie hat recht. Aber sie hat recht, das hat nicht geklappt. Das klappt nicht immer. Das klappt nicht immer. Und ich sage Ihnen, der Autor muss immer entscheiden, ist das zu viel Orient, ist das zu viel Angepasstheit an die deutsche Literatur? Das ist wirklich von Satz zu Satz, von Roman zu Roman, immer eine Entscheidung, die bleibt Ihnen nicht erspart, wenn Sie im Exil schreiben, in einer fremden Sprache. Ja? Weil ich da die Sprache sehr liebe, die deutsche Sprache, und wenn ich dann auf diese Elemente des Ausschweifens zum Beispiel, diese arabische Erzählweise mit dem langen Ausschweifen, aber die Fäden bleiben da. Also das heißt, ich lasse den Leser nicht im Stich. Wenn ich darauf verzichte, um nur senkrecht zu erzählen, das kann ich nicht. Das ist dann deutsche Literatur.
Man liest immer wieder über Sie, wenn man mit Ihren Büchern durch Damaskus spaziert, kann man sich nicht verirren, dann sei dort alles so, wie es von Ihnen beschrieben ist, vor dem Krieg. Wie machen Sie das? Wie recherchieren Sie so präzise eine Stadt? Wie erkunden Sie sie, ohne da zu sein?
Das ist eine wunderbare Frage, weil heute ist es etwas leichter geworden. Sie können googeln und in die Gasse gehen, wenn Sie wollen. Früher habe ich mir von meiner Schwester jährlich alle Veränderungen schicken lassen, neuere Stadtkarten schicken lassen und habe nachkorrigiert. Ich habe eine kleine Bibliothek, heißt Damaskus, also Bücher, auf Arabisch. Das heißt, ich habe auch telefoniert. Wenn ich unsicher war, rief ich an. Und das konnte man. Fragen, geht die Kurve nach links oder geht sie nach rechts? Habe ich gefragt, weil manchmal war das nicht deutlich. Und man hat gesagt, ja, da war hier eine Baustelle, ich wusste nicht mehr. Das heißt, es brauchte wirklich gute Recherche, aber das wird belohnt, dass das lebendig wird. Ich halte nichts von Geschichten, die nicht gut recherchiert sind. Ich habe zum Beispiel einen russischen Autor gelesen, der lebte in München damals, und er beschrieb eine Straße in Damaskus. Er wollte unbedingt irgendwas über Damaskus schreiben. Und da merken Sie, er war nie da. Weil bei uns nie ein Mann mit einem Schwert herumläuft. In den 70er Jahren. Also, außer wenn er betrunken ist. Also. Und da merken Sie, da habe ich das Buch liegen lassen. Weil wenn das nicht stimmt, das Grobe, das leicht zu Recherchierende, wie soll da die Seele ausschauen? Und da bestehe ich auf gute Recherche. Ja. Zum Beispiel, ich war nie im Gefängnis. Nie. Und es gibt ein Kapitel in der dunklen Seite der Liebe, ein Kapitel über das Leben in einem Gefängnis. Ich habe einen Freund von mir, einen sehr mutigen Freund, gebeten, mit einem Kassettenrekorder zu ehemaligen Gefangenen zu gehen und sie anonym zu interviewen. Anonym, nicht mit Namen, sondern wie sieht deine Zelle aus, wie sah Folter aus, wie sah der Ausgang des Gefängnisses, kannst du Skizze machen? Habe ich 20 Kassetten bekommen, es war lebensgefährlich für beide Seiten, habe ich die 20 Kassetten angehört und skizziert, und so entstand diese Szene in Palmyra, in dem Gefängnis, in dem Lager, 100% 1:1 wie im Gefängnis.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem syrischen Schriftsteller Rafik Shami. Wir sind hier im alten Kaufhaus von Landau. Herr Shami, Damaskus ist Ihre Stadt. Sie beschreiben sie voller Herzblut, aber trotzdem wirken Sie eben auch wie einer, der in der Pfalz ganz gut angekommen ist, in Marnheim. Da leben Sie, und das ist ja trotz allem unendlich weit weg von Damaskus. Ist es trotzdem so etwas wie Ihre Heimat inzwischen geworden?
Ja, die Pfalz ist eine wunderschöne Gegend eigentlich, sehr mild, sehr schön, toskanisch, also wirklich. Ich denke, Deutschland ist ein sehr schönes Land und ich habe die Pfalz gewählt, erstmal durch Zufall, weil sie mitten in Deutschland liegt. Ich habe damals lange Reisen gemacht, also 120 Vorträge. Und damals gab es nicht diese schnellen Züge. Also wenn ich nach Kiel fahren musste oder nach Wien oder München, musste das in Mitteldeutschland sein. Ich hatte schon Angebote aus Kiel und Hamburg, aber ich konnte nicht. Und ich habe durch Zufall dieses Haus, dieses schöne Haus in Mannheim gefunden. Und das ist meine Heimat geworden. Wissen Sie warum? Auch weil mein Sohn uns integriert hat. Kinder integrieren Eltern. Kinder integrieren Eltern, indem sie jeden Tag in die Schule gehen, jeden Tag mit Freunden sich treffen, eine Party, ein Fest machen. Also ich verdanke das eher meiner Frau und meinem Sohn, dass ich da sehr schnell reingekommen bin. Es ist sehr gefährlich, wenn sie so viel reisen und am Rande des Dorfes wohnen. Das kann sein, dass sie nicht so schnell reinkommen in einer Gesellschaft. Aber die Kinder bringen einen rein. Und damit ist das meine Heimat. Ich kann wirklich sagen, wenn ich in Italien bin, habe ich schon Sehnsucht danach.
Dann ist Ihnen im Grunde das Exil zur Heimat geworden. Sie leben dann in einem Paradox.
Ja, aber sehr produktives Paradox. Ja, das stimmt. Nee, er hat recht, das ist so. Zuerst ist die deutsche Sprache meine Heimat. Die Heimat verwandelt sich, sobald Sie nicht mehr fassen können geografisch. Und Sie gehen in eine neue Sprache. Plötzlich entdecken sie in dieser Sprache die Dichter, entdecken sie die tiefe Mythen, die dieses Volk geformt haben, die einem helfen, diese Umgebung zu verstehen und dazu dann zu gehören. Die Metamorphose der Heimat von einem Geografieort in einen Sprachort. Also nehmen wir an, ich lebe hier und ein Nachbar von mir spricht nur Englisch, die ganze Zeit nur Englisch. Der würde die Heimat nicht so empfinden. Der bleibt auf Besuch, sagen wir mal. Wie viele amerikanische GIs oder Offiziere lebten hier in dieselben Landschaft, in der ich lebe, aber die wurden nicht heimisch.
Ja. Ihr Exil klingt so heimelig, so gemütlich. Haben Sie manchmal auch so etwas wie unterschwellige Ablehnung als Fremder erlebt?
Also ich habe 44 Jahre jetzt bald in Deutschland. Ich habe in 44 Jahren dreimal, nicht in der Pfalz, dreimal unterwegs, irgendwelche idiotische Neonazis haben sie mich angeschrien. Ich sage Ihnen, in den 25 Jahren in Damaskus habe ich noch mehr erlebt als Minderheitsangehörigen. Das ist nichts. Das muss eine Demokratie schon auffangen. Das ist kein Problem. Mein Entsetzen war eine für mich lange Jahre in unerklärliche Feindseligkeit von bestimmten Kreisen, von Übersetzer, Islamwissenschaftler und Orientalisten. Das hat mich schon entsetzt. Erst später begriff ich, warum sie mir diese Feindlichkeit gegenübergebracht haben, weil sie ja mit diesen Regimen zusammenarbeiten. Das ist ein Thema für sich. Aber in der Pfalz gar nicht. Also die Nachbarschaft ist sehr friedlich und so, nein. Auch mein Sohn hat nie ein Problem, im Gegenteil. Also deshalb sage ich nicht nur mein Exil, sondern die Deutschen verdienen einen besseren Ruf, als sie haben. Sie sind schüchtern und zurückhaltend, aber im Grunde sind sie sehr höflich und soll man nicht alles hinschmeißen, jetzt wegen einem verbrecherischen Anschlag, jetzt alles in Frage stellen. Wir leben seit 40 Jahren friedlich miteinander und wir werden auch miteinander weiterleben. Also.
Wenn Sie das so gelassen sehen, Pegida, diese Demonstration in Dresden, berührt Sie das? Hat das etwas mit Ihnen zu tun?
Das macht mir, ja Moment, also gelassen nicht. Ich bin ein geduldiger Mensch. Wissen Sie, der größte Irrtum der Europäer, dass sie denken, der Araber ist ein temperamentvoller Mensch. Ein temperamentvoller Beduine in der Wüste überlebt nicht 2 Tage. Man muss Nerven behalten, Ruhe bewahren in der Krise. Es ist eine Krise. Pegida ist für mich eine Krise. Eine Krise von nicht nur Hetzer, sondern von Demagogie, die alles populistisch vereinfacht. Das macht mir Sorge, sie zu verharmlosen. Das macht mir Sorge, dass sie aufrufen, wir sind das Volk. Dieser wunderbare Aufruf, der zur Freiheit geschrien hat eines Tages, missbrauchen sie. Da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, ihr gegenüber. Angst macht mir das nicht, aber Sorge schon.
Und wenn Sie immer wieder als Brückenbauer zwischen Orient und Okzident beschrieben, aber wenn sich da ein Europäer und ein Araber auf dieser Brücke begegnen, was passiert da?
Es ist unterschiedlich. Also manchmal haben sie Angst voreinander. Also die Angst ist gegenseitig. Nicht, dass Sie denken, in dieser Zeit nur die Europäer haben Angst. Die Ausländer haben auch große Ängste jetzt. Also, und deshalb denke ich, wenn Sie einander anlächeln, kann mal eine Frage entstehen. Kennst du die Schillerstraße oder weißt du, wo die Brücke hinten hinführt? Eine Annäherung durch Neugier. Das kann ich mir vorstellen, dass die Neugier sie zueinander bringt. Man ist interessiert auf beiden Seiten, dass das friedliche Leben klappt. Und eine kleine Minderheit will nicht, weil sie ja von dem Unfrieden lebt. Ja? Und deshalb hoffe ich mir, dass diese zwei, die auf meiner Brücke sich treffen, auf meiner Brücke, sich beim ersten Misstrauen noch vorsichtig näher kommen und dann die Hand, einander die Hand reichen. Das hoffe ich sehr.
Trotzdem gibt es ja so etwas wie das Anderssein, das Sie vielleicht ja auch erleben, ja, im Umgang mit uns, im Umgang, ja, mit mir, im Umgang mit Deutschen. Wie würden Sie das beschreiben? Woran machen Sie das fest? Wo erkennen Sie immer wieder, ich bin anders als er oder sie?
Schauen Sie, das Anderssein ist kein Problem, sondern das ist eine Bereicherung, dass ich lerne zum Beispiel von den Deutschen ihre Termine zu halten. Ja, das habe ich gelernt. In meinem Verlag heiße ich der Preuße, weil ich meine Termine halte. Also so denken Sie, schon bemerkenswert, dass wir keinen Begriff von Terminen haben in Arabien. Kein Begriff, weil unsere Gesellschaft ist in einem tiefen Gang durch 400 Jahre Kolonialismus, durch 100 Jahre europäischer Kolonialismus, 400 Jahre osmanische, lag vieles flach. Das war nicht immer so. Die Araber haben die Sterne auch auf die Sekunde genau berechnet. Die haben ihre Philosophie auf den Millimeter genau berechnet und gemacht. Präzise waren sie also. Ibn Rushd, was sie in Europa falsch Aviros nennen, hat Aristoteles zum Besten gebracht. Die Gastfreundschaft ist bei uns nicht königlich, sondern heilig. Also meine Mutter hat uns so erzogen, ein Gast ist ein Heiliger. Wenn er sich wohlfühlt bei dir, so segnet er dein Haus im Herzen. Ja? Und dann haben wir als Kinder natürlich sofort der Widerspruch. Und was wäre, wenn er ein getarnter Teufel ist? Dann sagt sie, ja, das kann sein. Aber Teufel haben gutes Gedächtnis. Wenn ihr bei ihm landet, dann macht er etwas weniger Feuer unter eurem Hintern. Weil er sich erinnert, er hat sich wohlgefühlt bei euch. Das heißt, die lässt nicht locker. Die Gastfreundschaft hat mit der Wüste zu tun, mit der Errettung von Leben, von Fremden. Hier in diesem üppigen Land ist das nicht nötig.
Es hat etwas zu tun mit dem Stamm.
Mit der Sippe. Hat das schon damit zu tun.
Ist das für Sie ein positiver Begriff?
Nein.
Sippe?
Nein.
Warum nicht?
Weil der uns die Hände bindet und fesselt gegen eine Entwicklung, die das Individuum im Mittelpunkt stellt. In der Sippe gilt das Überleben im Mittelpunkt. Die sollen alle loyal sein. Deshalb heißt dieser scheußliche Satz, stehe deinem Bruder bei, ob er im Recht oder im Unrecht ist. Nein, im Unrecht stehe ich nicht zu ihm. Und deshalb, diese bürgerliche Entwicklung bei uns, bürgerliche Entwicklung, war es immer gehemmt durch die Sippe. Ein Assad herrscht und es reicht nicht, dass er geputscht hat, sondern bringt seine ganze Sippe zur Herrschaft. Das heißt, die ganze Entwicklung eines Staates ist gestoppt. Das ist eine Mafia-Struktur, die sieht wie ein Staat aus. Das ist eine Folge der Sippenschaft. Nicht wahr? Ein Junge ist begabt, aber es gehört in der Sippe, dass er Bauer wird. Das gibt es nicht in Europa. Die Städte haben sich befreit von diesem Joch. Schon lange. Wir haben keine Entwicklung der Städte, die dagegen funktioniert. Die Städte bei uns waren ein Ort der Unterdrückung, wo der Kalif saß, sein Polizeistaat saß und da gab es keine eigenständige Entwicklung. Das heißt, es gilt bei uns, der Scheich hat das gesagt, es wird gefolgt.
Ja? Der Zerfall Syriens, Iraks entlang der ethnischen und religiösen Bruchlinien, ist das letztendlich auch eine Folge dieser Sippenmentalität?
Ja. Deshalb sagte ich in einem Artikel, in einem Kolumne, ich habe ja seit 15 Jahren in einer Oppositionszeitung geschrieben auf Arabisch, ihr müsst euch auf diese Bekämpfung der Sippen und sippenhafte Teile unserer Kultur konzentrieren. Wir geben das kaum Aufmerksamkeit. Wir wollen schnell überspringen. Diese Überspringen der Perioden ist sehr gefährlich. Wissen Sie, wenn Sie zu einer Gesellschaft kommen und sagen, doch, wir brauchen diese Zwischenentwicklung bürgerliche Gesellschaft nicht, wir machen sofort den nächsten Schritt, übernächsten Schritt. Da funktioniert kein Parlamentarismus und da funktioniert keine Partei, weil wer sitzt im Parlament bei uns? Der Scheich und seine Söhne. Das ist kein Parlamentarismus. Ich sage Ihnen eine sehr ironische Geschichte. Unser Präsident hat die Republik an seinem Sohn vererbt. Ja? Das einzige Land, das immer noch macht, ist Nordkorea. Nun, wir haben eine kommunistische Partei im Land. Eine kommunistische Partei von einem Pascha geführt, wirklich ein Pascha. Khaled Bagdash ist ein Pascha. Und bei seinem Sterben wird nicht die kommunistische Partei gefragt, wer wollt ihr als Generalsekretär, sondern seine Witwe übernimmt. Und bei ihrem Sterben übernahm der Sohn. Ich meine, das ist kommunistische Partei? Nach welchem Buch bitte? Zeig mir das bei eurem Lenin und eurem Marx. Wenn ihr einen Satz findet, dass das erlaubt ist, werde ich sofort Kommunist. Diese Sippenstrukturen sind nicht einfach. Also wir können Satire darüber schreiben, sie müssen weg, sonst haben wir keine Chance. Die Demokratie baut auf einzelne Menschen. Die allerheiligste ist die Freiheit des Menschen, des Einzelnen. Und bei uns nicht. Bei uns ist das Überleben der Sippe.
Darüber schreiben Sie, darüber erzählen Sie auch immer wieder Ihre Geschichten. Sind Sie mit den Jahren und mit den Büchern, die Sie geschrieben haben, nun doch der Hakawati geworden, der Geschichtenerzähler, der Sie als Kind, so liest man es jedenfalls in Ihren Biografien, immer sein wollten, immer werden wollten?
Ich nähere mich lieber meiner großenartigen Lehrerin Scheherazade. Denn der Hakawati hat ein Problem. Der Hakawati in meiner Erinnerung später, als ich bewusster wurde, hat ja nur rezitiert, wenn Sie so wollen. Nacherzählt, wunderbar nacherzählt, mittelmäßig oder schlecht. Er hat nacherzählt. Scheherazade hat sie erfunden. Und die hat mit der Schönheit des Wortes ihr Leben gerettet und das Leben von Tausenden von Frauen gegenüber einem krank gewordenen Herrscher. Das heißt, erzählen glich Leben und schweigen glich dem Tod. Und die ist für mich ein Vorbild. Ich möchte erzählen, um würdig dem Leben zu sein. Ich lebe in Freiheit, also habe ich eine Verpflichtung, aus dieser Freiheit das Allerschönste zu machen, nämlich zu erzählen.
Glauben Sie noch dran, irgendwann mit Ihrem Sohn und mit Ihrer Frau die Gasse im christlichen Viertel von Damaskus zu durchwandern?
Ob Sie glauben oder nicht, wir waren kurz davor, 2009. Ich habe von einem syrischen Botschafter, einem hochintelligenten Menschen, stellt die Verbindung zu mir und sagt, ich bin der neue Botschafter und es ist eine Schande, dass wir einen solchen großen Schriftsteller im Exil haben. Ich will alles tun, dass sie in ihre Heimat zurück. Ich habe gedacht, jemand spricht mit mir aus dem Jenseits. Das war nicht aus dem Jenseits, das war aus Berlin. Und erst bei näheren Gesprächen erkannte ich, dass es ein Minenfeld ist. Die wollen, dass ich zurückkehre. Die wollen ein Kulturhaus mit meinem Namen eröffnen. Die wollen aber, dass ich für das Regime eintrete. Und da habe ich erkannt, wie sehnsüchtig ich diese Verletzung heilen will. Mit meinem Sohn, mit meiner Frau, habe ich geschworen, mit ihm einmal Murmeln zu spielen dort. Aber als ich das erkannt habe, habe ich abgelehnt.
Aber nun ist diese Verletzung nicht geheilt. Glauben Sie, Nein. Dass sie noch heilen wird?
Also ich glaube, wenn, dann sehr spät. Also ich glaube nicht mehr, dass das bald wird.
Sieht so aus, Herr Schame, als würde Ihr Exil noch eine Weile dauern. Wir wissen, dass Sie beim Aufwachen an Damaskus denken. Darf ich Sie nur fragen, an was Sie beim Einschlafen denken?
Sie werden lachen. Ich mache mit mir immer eine kleine Abrechnung, bevor ich schlafe. Ich schlafe ruhig, auch wenn ich mir wie ein Esel vorkomme.
Aber nicht wie Assad.
Nein. Aber ich sage nur, manche Tage negativ, manche Tage laufen schief. Also. Aber diese tägliche Nachdenken mache ich immer, bevor ich einschlafe. Zumal ich immer später einschlafe. Ich bin ein Kurzschläfer, also ich schlafe nur 5 Stunden am Tag.
Ich danke Ihnen sehr.